SWR 2 Lesenswert Magazin.
Mit Carsten Otter am Mikrofon, mit neuen Romanen von deutschsprachigen Schriftstellerinnen und mit Musik von Mascha Kurella. Das ist Musik der in Berlin lebenden Songwriterin Mascha Kurella, die Texte von Heiner Müller und Einar Schläf vertont. Mal singt sie auf Englisch, dann wieder hört man deutsche Strophen. Zitat: Vielleicht werde ich alles überleben, was ich geliebt habe und nicht geliebt. Die Musik ist melancholisch und nachdenklich und sie bezieht eine dezidiert weibliche Perspektive, auch und vor allem in einem von Männern dominierten Kulturumfeld. Damit passt Kurellas Musik sehr gut in eine Sendung, in der heute 5 Romane von Schriftstellerinnen vorgestellt werden, die sich mal explizit, mal indirekt mit gegenwärtigen Geschlechterverhältnissen beschäftigen. Ein Extrembeispiel ist sicherlich der neue Roman Grime, Brainfuck von Sibylle Berg, in dem Männer fast ausschließlich als Vergewaltiger vorkommen. Etwas feinsinniger werden hingegen die Beziehungskonstellationen bei Doris Knecht geschildert, mit der ich in dieser Ausgabe von SWR 2 Lesenswert Magazin über ihren neuen Roman Weg sprechen werde. Und zwischen den meinungsstarken, man könnte fast schon sagen, emotionalen Beiträgen hören wir den coolen Trip-Hop und die ruhigen Gitarrenriffs von Mascha Kurella. Die 1962 geborene Schriftstellerin Sibylle Berg ist mit ihren Romanen und Kolumnen, etwa auf Spiegel Online, zur Kultautorin und Hassfigur geworden. Ein Dokumentarfilm stellte im Jahre 2015 die Frage: Wer hat Angst vor Sibylle Berg? Die Antwort dürfte wohl lauten: Vor allem Männer haben Grund zur Furcht vor Bergs pointiert geschriebenen Attacken. In diesen Tagen nun erscheint Sibylle Bergs neuer, mehr als 600 Seiten umfassender Roman Grime, Brainfuck. Das Buch mit dem vielsagenden Titel ist eine lange Wutrede und erzählt nahezu beiläufig von 4 Heranwachsenden, die der Widerwärtigkeit neoliberaler Auswüchse zum Opfer fallen und dagegen aufbegehren. Schon nach den ersten Seiten fragt man sich: Beschreibt die Autorin hier ein Schreckensszenario der Zukunft? Ist der Roman eine Dystopie oder ein Buch mitten aus unserer Gegenwart? Christoph Schröder hat das Werk gelesen, das in den sozialen Medien schon äußerst kontrovers diskutiert wird.
Grime, zu Deutsch Schmutz, ist eine Mitte der Nullerjahre in London entstandene Mischung aus elektronischer Musik, Drum and Bass und Hip-Hop. Ein harter, düsterer Sound der Unterprivilegierten, der in erster Linie von der Wut auf die Verhältnisse genährt wird. Grime ist die Tonspur zu Sibylle Bergs neuem Roman, der wie eine Dystopie daherkommt, in Wahrheit aber als eine hoffnungslose Bestandsaufnahme der Gegenwart konzipiert ist. Berg schickt eine Reihe von Figuren durch ein im Wortsinn asoziales England. Jede dieser Figuren wird bei ihrem ersten Auftritt in einem Kurzstenogramm im Hinblick auf ihre soziale Position und ökonomische Verwertbarkeit skizziert und eingeordnet.
Karen. Sexualität heterosexuell. Intelligenz hochbegabt. Krankheitsbild Neigung zu Zwängen, in Klammer Lichtschalter ablecken. Konsumverhalten mangelhaft. Ethnie Gendefekt. Familiärer Zusammenhang? Zwei Brüder, alleinerziehende Mutter.
Bereits diese Entscheidung dokumentiert, dass es Sibylle Berg in Grime nicht um die Entwicklung und Ausarbeitung von Charakteren im konventionellen Sinne geht. Sie entwirft Platzhalter für Erfahrungen, Demütigungen, Verletzungen und Ausbruchsversuche, die sie dann in unterschiedlichen Konstellationen und in einem einzigen Sprachrausch durchspielt. Im Zentrum des Romans stehen vier Heranwachsende in Rochdale, einer knapp 100.000 Einwohner zählenden Stadt nordöstlich von Manchester. Das Leben der vier Kinder, die sie zu Beginn noch sind, zerbröselt wie die Stadt, in der sie wohnen, an allen Ecken und Enden. Rochdale mit seinen hässlichen Backsteinhäusern, den geschlossenen Läden, den Drogen, dem implodierten sozialen Gefüge ist ein Sinnbild eines jahrzehntelangen Niedergangs, in dem die Menschen vom Kapitalismus entmenschlicht wurden. Zukunft ist ein Wort, das hier noch nicht einmal mehr gedacht wird. Da sind sie also, hineingeboren in einen Ort und in Verhältnisse, die keinen Ausweg, sondern immer nur noch einen neuen Abgrund versprechen. Dons Mutter ist Alkoholikerin. Ihr Freund misshandelt das Mädchen regelmäßig. Peter ist mit seiner Mutter, ebenfalls Alkoholikerin, aus Polen eingewandert und wird im Keller eines verlassenen Gebäudes von einem Landsmann mehrfach vergewaltigt. Hannahs Mutter gerät zwischen die Fronten eines Schusswechsels. Der zuständige Arzt entscheidet sich, zuerst den Patienten mit höherem Sozialstatus zu operieren. Die Mutter stirbt, der Vater bringt sich um. Karen schließlich verliert ihre Familie bei einem Hochhausbrand in London, wird als Streunerin von einem Pakistani aufgegriffen, mit Drogen gefügig gemacht und anderen Männern als Sexpuppe zur Verfügung gestellt. Alles und jeder in dieser Welt ist dreckig und gemein. Politik, Staat, Familie, Religion, allesamt depraviert und verkommen. Der Staat kontrolliert, die Bürger sind verängstigt. Die einen haben Angst vor dem Absturz, die anderen wüten gegen die da oben und das, was einmal die Oberschicht war, ist ein verkommener Haufen von Perversen. Bildung, Schule, Erziehung zur Empathie? Überflüssig. Stattdessen versorgt das mobile Endgerät alle jederzeit mit Gewalt und Sex. Das Leben ist zu einem reinen Kampf geworden.
Es gab sie nicht mehr. Die moralische Instanz, die vorgetäuschte Freundlichkeit, es ging ums Ganze. Jeder war der Feind. Jeder, der auf der Straße zu langsam lief oder im Supermarkt die Kasse blockierte, den Sitzplatz. Jeder, der fucking Shit einfach nur da war, verringerte die Chance auf das Überleben eines anderen.
Sibylle Berg, das weiß man aus allen ihren Texten, ist in der Lage, pointiert und scharf zu formulieren. Das beweist sie auch in diesem Roman, in dem sich immer wieder bestechend gut geschriebene Sätze und Passagen finden, die die Resultate des frei galoppierenden Neoliberalismus in aller Schonungslosigkeit und Härte beschreiben. Allein diese Fähigkeit legitimiert bei Weitem nicht einen mehr als 600 Seiten starken Roman. In Grime hat Sibylle Berg tatsächlich jedes, wirklich jedes Problem der Gegenwart aufgegriffen und in ihr zugegebenermaßen zu Beginn noch imponierendes sprachliches Dauerfeuer eingearbeitet. Den Brexit und die Zeit danach. Sexismus, Rassismus, Vegetarismus und Migration, Fußball, Nazis, Alt-Right, den Abriss des Sozialstaats, den Abbau des staatlichen Gesundheitssystems, Sterbehilfe, Islamismus und natürlich immer wieder und wieder das für all das verantwortliche Testosteron. Anders gesagt, die Welt ist runtergerockt. Es gibt kein Oben und Unten, kein Gut und Böse. Abartig sind alle. Die Schuld daran tragen naturgemäß die Männer, die sich nehmen, was sie brauchen und darüber verfügen, wie sie es wollen.
Er ist ein Mann. Er fragt sich nicht, warum eine Frau Gefallen an ihm finden sollte. Er geht davon aus, dass sein Mannsein Argument genug ist.
Gegen dieses System schließen sich Don, Karen, Peter und Hannah zusammen. Sie fliehen ihren Heimatort, gehen nach London, quartieren sich in einer leerstehenden Fabrikhalle ein und sinnen auf Rache an all denjenigen, die ihre Existenz zu dem gemacht haben, was sie ist. Bergs manische Misandrie ist im Übrigen das kleinste Problem dieses Buches. Das wäre ein rein inhaltlicher Einwand. Dem könnte man entgegensetzen, dass Grime tatsächlich ziemlich schlau auf dem schmalen Grat zwischen dystopischem Entwurf und Gegenwartsbeschreibung balanciert. Denn all das, was an Schweinereien, Manipulationen und Unterdrückungsmechanismen aufgefahren wird, ist keine Erfindung, sondern es ist bereits mehr oder weniger virulent vorhanden. Bergs schwarze Vision einer Überwachungsdiktatur, in dem der Staat seine Aufgaben an private, rein gewinnorientiert handelnde Institutionen verscherbelt hat und in der Daseinsberechtigung nach Nützlichkeit beurteilt wird, ist die auf die Spitze getriebene Konsequenz der Entwicklung seit den 1990er Jahren.
Hallo, ihr smarten Deppenentwickler, all des smarten Scheißzeugs, das sich nur mit einer App, Halleluja, steuern lässt. Die Fingerabdrücke, die Blutgruppe, hey, teste dein Blut online. Die Urinzusammensetzung, hey, dein WC-Check, deinen Basenhaushalt. Die smarten Vibratoren, die künstlichen Vaginas. Die politische Gesinnung, Lebenserwartung, das Gefährderpotenzial, die Kreditwürdigkeit, die Schlafgewohnheiten, die Religiosität.
Das ästhetische Problem von Grime ist zum einen, dass Bergs hochgejazzter, staccatohafter Apokalypsensound schnell zu einem Ermüdungseffekt führt, weil ihm jegliche Variationen abgehen. Wo das Elend keine Kontraste hat, verliert es auch schnell seinen Schrecken. Noch gravierender allerdings ist die Tatsache, dass die Erzählstimme selbst dem Rausch ihrer Virtuosität verfällt. Man kann und soll Grime als ein mal anteilnehmendes, mal wütend anklagendes Buch lesen. Mit fortschreitender Lektüre beschleicht einen allerdings das ungute Gefühl, dass Sibylle Berg in der von ihr ausgebreiteten Widerwärtigkeit, dem Ekel, der Gewalt, genussvoll schwelgt, weil es sich darin erzählerisch so bequem einrichten lässt. Ein Hauch von Voyeurismus weht durch diesen viel zu langen Roman, dessen Struktur und Erzählhaltung noch dazu vollkommen unklar bleiben und dessen Ton sich mit den Figuren niemals ändert. Grime ist eine Sibylle Berg-Kolumne in Überlänge. Brainfuck, so heißt Bergs Roman im Untertitel. Die Autorin wird in den kommenden Wochen mit ihrem Buch und mehreren britischen Grime-Musikern auf eine Performance-Tour durch Österreich, Deutschland und die Schweiz aufbrechen. Ihre Gemeinde, das ist sicher, wird in Scharen zu den Veranstaltungen strömen. Berg hat ohne Zweifel dringliche und wichtige Botschaften im Gepäck. Nur ein gelungener Roman ist daraus nicht geworden.
Christoph Schröder über Sibylle Bergs Roman Grime Brainfuck aus dem Kiepenheuer und Witsch Verlag. Ein Roman, der vielleicht weniger wegen der literarischen Stärken, aber dennoch als Diskussionsbeitrag ernst zu nehmen ist und deshalb auch zum SWR2-Buch der Woche ausgewählt wurde. Thank you. Vor 6 Jahren ist der erste Roman der Berliner Schriftstellerin Nicola Carlsson erschienen. Er hieß Tessa und wurde wie folgt angekündigt. Zitat: Berlin, Sommer, Gegenwart. Tessa ist schön und begehrenswert und könnte eigentlich glücklich sein, aber ihre manische Sehnsucht nach Liebe, Zuwendung, Bestätigung hält sie davon ab. Zitat Ende. Damals hat die Autorin auch ein Interview gegeben, das mit Suche, Sehnsucht und Sucht überschrieben war. Jetzt ist der zweite Roman von Nicola Carlsson erschienen. Er handelt von Suche, Sehnsucht und Sucht, spielt in Berlin und es kommt eine Frau darin vor, deren manische Sehnsucht nach Bestätigung sie davon abhält, glücklich zu sein, obwohl sie schön und begehrenswert ist. So richtig nach neuem Buch klingt das nicht. Durchaus wohltuend aber ist Carlssons Position im Geschlechter- und Gesellschaftsdiskurs. Anders als bei Sibylle Berg sind nicht nur die bösen weißen alten neoliberalen Männer an allem schuld. Und jenseits der alltäglichen Gewalt und Gleichgültigkeit lässt sich dann doch so etwas wie Glück finden. Aber abgesehen davon, was bietet der neue Roman literarisch? Caroline Kurz hat Licht über dem Wedding gelesen.
Wenn man schon vorher weiß, dass ein Buch randvoll ist mit gescheiterten und verlorenen Figuren, deren Unglück womöglich auf die eigene Laune abfärbt, dann ist die Frage legitim, warum man sowas überhaupt lesen sollte. Die wahrscheinlich häufigste Antwort dürfte hier lauten, weil die Geschichte interessant ist. Aber was, wenn auch das nicht der Fall ist, zumindest auf den ersten Blick?
Ein Abendkleid, über und über mit Pailletten besetzt, glitzerte wie ein Reptil zwischen dem Seidenpapier hervor. Hannah streichelte es. Ein neues Paket war angekommen. Die Modemarken hatten begonnen, sie ungefragt zu beschicken. Mädchen wie sie, die ihr Leben in Bildern verkauften. Sie ließ sich absichtlich mit Kleidung und Accessoires fotografieren und verdiente damit ihre Miete. In dem beiliegenden Beutel lagen hochhackige Sandalen mit schmalen Lederriemen. Sie stieg in das lange Kleid. Es fühlte sich angenehm kühl auf ihrer Haut an.
Ach herrje, ein Influencerinnenroman, das wollte man ja schon immer nicht lesen. Dieser Gedanke drängt sich auf und wird breiten Leserschichten den Einstieg in das neue Buch von Nicola Carlsson schwer machen. Zumal neben Hannah, dem Social-Media-Püppchen, auch die beiden anderen Hauptfiguren zu Hypotheken zu werden drohen. Da ist zum einen ein rebellischer Teenager namens Agnes und zum anderen Agnes' arbeitsloser Säufervater Wolf. Diese drei fristen ihre Existenzen in ein und demselben Hochhaus im Wedding. Man wähnt sich also zunächst in einer klischeehaften Berliner Milieustudie gefangen, inklusive der kurzatmigen Sätze.
Agnes war oft wütend. Sie wurde schnell sauer, richtig sauer. Wenn ihr einer blöd kam, dann konnte sie nicht still bleiben. Dann gab's halt was aufs Maul. Normal. Niemals kriechen, sagten die Jungs. Hatte ihr Vater auch immer gesagt. Früher hatte Wolf in Clubs gearbeitet. Als sie klein war, hatte sie oft die Nächte allein in der großen Wohnung verbracht.
Jetzt die gute Nachricht. Es wird besser. Im Sinne von substanzieller. Denn es zeigt sich, dass die Dinge in jenem Hochhaus in vielerlei Hinsicht nicht ganz so sind, wie sie am Anfang scheinen. Zwar lässt die individuelle Ausgestaltung der Figuren bisweilen die psychologische Nachvollziehbarkeit vermissen, aber trotzdem, mit jedem Kapitel gewinnen die Charaktere an Profil und damit auch an Interesse für ihr Publikum.
Hannah versuchte, sich den Schreck nicht ansehen zu lassen, als sie das Zimmer betrat. Das Bett ihrer Mutter stand unter der hellen Neonröhre in der Mitte des Raumes. Aus den weißen Laken ragte der blanke Schädel. Hannah schob einen Besucherstuhl polternd über den Boden. »Nun sei doch nicht immer so laut.« »Es tut mir leid. Wie geht es dir?« Immer dieselben Fragen. »Mama, ich habe Angst, dass du stirbst.« Ihre Mutter drehte ruckartig den Kopf. »Wer redet denn vom Sterben?« »Die Ärzte.« »Welche Ärzte? Was wissen die denn?« »Ich habe Angst.« »Mir wäre es lieber, du gehst. Du raubst mir die Kraft. Geh.«
Hannah, die Influencerin, hat nicht nur eine sterbende Mutter, sondern auch eine entfremdete Mitbewohnerin, die bald ohne ein Wort der Erklärung ausziehen wird. Hannas bester Freund Fabian wird sich auf die Seite der Mitbewohnerin schlagen und Agnes, die Teenager-Tochter des prügelnden Alkoholikervaters, hat es ihrerseits auf Hannah abgesehen, weil die in Agnes' Augen ein so unerhört schickes Leben führt. Die Dinge werden bald sehr ungemütlich im Wedding.
Agnes spürte die kalte Luft an den Armen. Sie fror. Sie stolperte über etwas. Im Schein der Straßenlaterne sah sie einen umgekippten Farbeimer, der vor ihr auf dem Bürgersteig lag. Sie bückte sich, hob den Eimer auf, griff nach dem Pinsel und rannte los. Als Hannah den Hausflur betrat, sah sie, dass die Lampe neben dem Fahrstuhl zerschlagen worden war. Es roch nach Plackerfarbe. Kindheitserinnerungen wurden wach. Schon von Weitem entdeckte sie die rote Farbe an ihrer Wohnungstür. Entsetzt las sie das Wort Nutte quer über ihre Tür geschmiert.
Hart und kalt sind die Stimmung und die Sprache in diesem Roman. Hart und kalt ist auch das Miteinander in diesem Hochhaus. Man muss Nicola Carlsson dabei zugutehalten, dass sie den Bogen nie überspannt. Möglich, dass ein männlicher Autor versucht gewesen wäre, mehr physische Gewalt zu schildern, Mord und Totschlag. Hier werden die Figuren stattdessen seelisch zermürbt, was aber eine genauso verheerende Wirkung hat. Sie alle leben unter einer Glocke aus Einsamkeit und dem permanenten Gefühl, bedroht zu sein. Wovon genau unterscheidet sich von Fall zu Fall?
Wolf stand mit Edding auf dem überquellenden Briefkasten geschrieben. Die Farbe verblasste. Als er die Blechtür öffnete, fiel ihm die Post entgegen. Den schmalen Briefumschlag aus grauem Umweltpapier entdeckte er sofort. In kleiner Schrift stand der Absender: Jugendamt. Das konnte kein guter Brief sein. Nie hatte er einen guten Brief von denen bekommen. Sicherlich ging es um die endgültige Klärung des Sorgerechts. Der Brief konnte nur bedeuten, dass Susanne wieder aufgetaucht war. Aber genau wusste er es nicht. Und diese Unsicherheit machte ihn verletzlich.
Es dauert eine Weile, bis Nicola Carlsson zwischen all dem Hässlichen Raum schafft für ein zartes Band aus Mitmenschlichkeit. Sie zieht es langsam, fast unmerklich, zwischen ihren Hauptfiguren und einigen anderen Parteien der Hochhaussiedlung ein. Es ist ein dünner Faden Hoffnung, ein bisschen Sinnstiftung und Wärme, eigentlich zu filigran, um jemandem Halt zu geben. Aber da sie keine Alternativen haben, greifen die Protagonisten dennoch danach.
Als es an der Wohnungstür klingelte, war es das kleine Mädchen von gegenüber. Die Füße steckten in Schuhen, die ihr ein paar Nummern zu groß waren. Ein silbernes Minikleid hing lose an ihrem geraden Kinderkörper und reichte bis zu den Knöcheln. Darunter trug sie ein ausgeleiertes Unterhemd. Die kleine Schleife lugte unschuldig hervor. Einen Moment verschwand Hannas Angst. Stattdessen zauberte ihr der Anblick ein schiefes Lächeln ins Gesicht, obwohl Luca roch wie ein alter Mann und obwohl Hannah sie immer noch nicht sonderlich ausstehen konnte.
Je weiter sich die Handlung entfaltet, desto mehr Verbindungen entstehen auch zwischen den drei Protagonisten. Das ist überzeugend gemacht. Am Schluss sind ihre Wege nicht mehr voneinander zu trennen. Und die Art, wie die Geschichte endet, geht unerwartet zu Herzen. Spätestens daran merkt der Leser dann, dass er das Buch doch bis zum Ende gelesen hat und dass Hannah, Wolf und Agnes ihm tatsächlich nicht mehr gleichgültig sind.
Caroline Kurz über Nicola Carlssons Roman Licht über dem Wedding, der im Piper Verlag erschienen ist. Bekannt geworden ist die österreichische Autorin Doris Knecht mit temporeichen Kolumnen, die sie für den Zürcher Tagesanzeiger, den Wiener Falter und für den Kurier schrieb. Mittlerweile ist ihre journalistische Prosa unter anderem in der Wiener Tageszeitung Der Standard zu lesen. In ihren vielgelesenen und mit Literaturpreisen bedachten Romanen geht es immer wieder um das Verhältnis von Stadt- und Landleben, aber auch um die Frage, wie fragil sich Beziehungen zwischen Mann und Frau gestalten können. Pointenstark ist ihre Prosa, die sprachlich, wie oft in der Kritik angemerkt wird, zwischen Elfriede Jelinek und Thomas Bernhard angesiedelt ist. Doris Knechts Roman Gruber geht stand übrigens auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis. In ihrem neuen Roman Weg suchen Mutter und Vater, die sich seit Jahren nicht zu sagen haben, in Südostasien die gemeinsame Tochter. Und ich freue mich, mit der Autorin nun über ihren Roman zu sprechen. Guten Tag, Doris Knecht.
Hallo, Herr Otte.
Frau Knecht, beginnen wir doch mal mit Georg. Der Mann hat sich in der ländlichen Provinz unweit von Wien eingerichtet. Was treibt bzw. betreibt er denn dort im Waldviertel?
Er hat ein Wirtshaus und das hat er übernommen von seinen Eltern. Sein Vater ist gestorben, er hatte eigentlich nicht vor, Wirt zu werden. Er ist in die Stadt geflohen aus dem Wirtshaus seiner Eltern und hat dort Studium angefangen und in so Underground-Lokalen gearbeitet. Und dann ist aber der Vater plötzlich gestorben. Er hatte eine Frau, die Lea, und die war schwanger zu der Zeit und hatte Lust, aufs Land zu ziehen. Also hat er beschlossen, spontan das Gasthaus seiner Eltern jetzt zu übernehmen und das ein bisschen in eine neue Richtung zu führen.
Wenn Sie sagen, eine neue Richtung, was finden wir dort auf den Tellern? Was ist das für ein Gasthaus?
Der Georg ist ein Mann, der sich sehr für moderne Küche interessiert und auch für gehobene moderne Küche. Er geht mit der Lea einmal im Jahr in eins dieser super Restaurants auf der ganzen Welt essen, wie im Snoma oder so. Und er ist
der
zwar
ist mir
kein
sympathisch.
Ja, er ist zwar kein so guter Koch, aber er versucht das, was er dort gesehen hat, in seinem Rahmen und im Rahmen seiner Möglichkeiten auf die Teller zu bringen. Und er steht sehr auf regionale Küche, sehr auf saisonale Küche, geht in den Wald in der Früh, schaut, was gerade wächst und versucht, das in seine Menüs zu integrieren.
Also, wir tauchen ein zu Beginn des Romans in die Gasthauswelt des Hirschen. Das ist, könnte man sagen, durchaus eine Idylle, selbst wenn es einige Herausforderungen zu meistern gibt. Dann aber ruft Heidi an, das ist Georgs Ex-Freundin. Die gemeinsame Tochter ist nämlich verschwunden, ab- bzw. untergetaucht. Vielleicht sprechen wir zunächst einmal über die kurze Beziehung, die Heidi und Georg hatten. Was war denn das für eine Liaison?
Es war ein Aufeinanderprallen, eine große Anziehung, eine große sexuelle Anziehung und eine Geschichte, die normalerweise nicht sehr lange dauert, wo man dann plötzlich merkt, man passt eigentlich gar nicht zusammen und dann hört es normalerweise wieder auf und man geht seine Wege. In diesem Fall kam aber was dazwischen.
Das Kind.
Ja. Und das schweißt sie jetzt halt für den Rest ihres Lebens aneinander. Mich hat das interessiert, was passiert da mit zwei Leuten, die eigentlich nicht zusammengehören, nicht zusammen sein wollen, aber da plötzlich haben sie etwas, das sie zusammenschraubt. Und wie gehen die mit so einer Situation dann um?
Tatsächlich haben sich Georg und Heidi schnell wieder getrennt. Das gemeinsame Kind ist dann bei der Mutter in Deutschland aufgewachsen. Man könnte aber auch sagen, der Vater hat sich um Charlotte nicht wirklich gekümmert. Ich zitiere mal, Georg war weggegangen, um weg zu sein, heißt das an einer Stelle. Warum hatte er Heidi im Stich gelassen?
Ich sehe das ein bisschen anders, Herr Otte. Ich finde nicht, dass er sie im Stich gelassen hat. Ich wollte nicht so eine typische, der Vater ist der böse Schurke, der die Mutter im Stich lässt, Geschichte schreiben. Sondern die haben es schon versucht, das irgendwie gut zu machen. Und auch der Georg hat versucht, es nicht ganz schlecht zu machen. Aber wieder Rahmen seiner Möglichkeiten. Und die sind sehr beschränkt in dem Fall, weil die Heidi darauf bestanden hat, zurückzugehen in ihr kleines, vertrautes Heimatvorortsmilieu, aus dem sie stammt und wo sie sich sicher fühlt. Und da hat er überhaupt nicht hingepasst. Er ist da immer wieder hingefahren, so oft wie möglich, um sein kleines Kind zu sehen und dem Kind ein guter Vater zu sein. Aber dort sein, dort leben, dort mit Heidi, mit dieser Frau, mit zu der er nicht passt, leben, das war nicht möglich.
Georg hält Heidi ja auch für eine, Zitat, hysterische Vorstadtdeutsche. Ist sie das?
Bisschen vielleicht. Es kommt darauf an, natürlich, wie man hysterisch definiert. Das wird ja bei Frauen recht schnell angenommen, dass sie hysterisch sein. Ich halte Heidi eher für eine sehr besorgte Mutter, die weiß, dass es in ihrer Familie psychische Probleme gibt und die deshalb sehr vorsichtig mit ihrer Tochter umgeht und sie sehr in einem engen Rahmen zu halten versucht, was ihr nicht gelingt. Und sie selber in einem sehr engen Rahmen lebt, weil sie sich dort sicher fühlt und weil sie dort die Übersicht bewahren kann über die Dinge, die passieren. Wenn natürlich in diesem Rahmen irgendwas schief geht oder irgendwas den Rahmen sprengt, dann kann sie leicht hysterisch werden vielleicht.
Vielleicht beschäftigen wir uns mal mit der Form des Romans. So wie wir Georg über eine Rollenprosa in der dritten Person kennengelernt haben, so tauchen wir auch ein in Heidis Vorstellungswelt. Keine Ich-Erzählerin, aber doch ganz eng bei der Figur, die sich in diesem Fall über die Männer in der Midlife-Krise auslässt, die angeblich eine, ich zitiere, Auszeit vom Altwerden nehmen. Mal abgesehen, dass Heidi bestimmt in Teilen recht hat, was erzählen diese Männerprojektionen denn von Heidis Leben?
Ah ja, die kennt halt nicht so viele verschiedene Männer. Ja, die kennt die paar Männer. Die kennt nicht so viele Verrückte auch und deswegen hat die eine ganz klare Meinung davon und Haltung dazu, wie ein Mann zu funktionieren hat letztlich. Ja. Und als ihr eigener Mann, der zweite Mann, der Martin, nicht mehr so richtig funktioniert, ist das für sie ganz klar eine Midlife-Crisis. Ja. Also, Und dann hat sie auch ganz klare Definitionen dafür, warum das so ist.
Die Schablonen sind manchmal hilfreich, weil sie zutreffen oder eben auch nicht. Der Roman ist, so würde ich das nennen, von einer schonungslosen Erzählgöttin vorgetragen. Sie nutzen die allwissende Perspektive, um die Schwächen und die Ticks der Figuren rigoros auszubreiten. Alle bekommen ihr Fett weg dennoch oder gerade deshalb behalten alle Charaktere ihre Würde. Welche erzählerischen Chancen bietet denn eine solche Figurenanlage?
Diese Figuren sind mir alle nicht zu nahe, also so persönlich, aber sie sind auch nicht ganz fern. Das heißt, ich kann sie mit einer gewissen Distanz betrachten, kann aber auch wirklich in sie hineingehen. Und das gibt mir die Möglichkeit, sie sehr klar gegeneinander auftreten zu lassen auch. Wenn ich eine Figur entwickle, dann weiß ich immer alles über diese Figur. Ich weiß, was isst sie gern, wo wohnt sie, wie richtet sie sich ein, was sind ihre Lieblingssongs, wie geht sie mit Nachbarn um oder mit Freunden. Und wenn die dann so fertig ist, ungefähr, dann kann ich sie dann auch in eine Geschichte stellen. Und das wird dann spannend, weil ich dann merke, dass diese Figur manche Sachen macht und manche nicht machen würde. Und dass dann manche meiner Erzählideen oder meiner Handlungsideen dann auf diese Figur nicht anwendbar sind.
Ich habe mich bei der Lektüre ihrer Bücher oft gefragt, hat Doris Knecht einen weiblichen Blick auf ihre Figuren? Und wenn ja, was hieße das? Geben Sie mir die Antwort.
Ja, ich glaube natürlich, dass ich einen weiblichen Blick habe, weil ich eine Frau bin. Aber es macht mir eben auch sehr Spaß, mal in die Haut von Männern zu schlüpfen und die Welt aus den Augen von Männern zu sehen, auf der Basis männlicher Privilegien und auch auf der Basis, dass die Realitäten des Alltags für Männer einfach anders sind als für Frauen. Und das finde ich sehr spannend und das ist auch deswegen natürlich lustig fast als Autorin, weil dadurch, dass ich einen Mann nie hundertprozentig verstehen kann, erlaube ich mir hin und wieder ein bisschen größere Freiheiten.
Ich glaube, als Leser treffen Sie die Typen außergewöhnlich gut. Das fällt mir auf. Und das ist für den nächsten Schritt ganz wichtig. Wenn jetzt Männer und Frauen aufeinandertreffen und sozusagen die Probleme entstehen, möglicherweise auch durch Elternschaft, das scheint ja ohnehin ein wichtiges Thema zu sein. In welcher Weise nutzen Sie denn eigene Erfahrungen dann tatsächlich, um solche Konstellationen zu schreiben?
Ich habe immer wieder mit Schriftstellern zu tun gehabt, die mir erzählt haben, dass ihre Figuren und ihre Plots gar nichts mit ihrem eigenen Leben zu tun haben. Und wenn das so ist, dann bewundere ich das als wirklich große Kunst und ich kann das nicht so gut. Ich muss das irgendwie durchspüren können, was die Figuren spüren. Und deswegen kann es nicht zu weit entfernt von mir sein. Es darf schon weit sein. Diese Figur, diese Heidi hat ja mit mir selber relativ wenig zu tun. Die Heidi ist eine sehr ängstliche Frau. Ich bin keine ängstliche Frau. Aber ich muss das Gefühl dafür kriegen, wie das sein könnte. Und deswegen wähle ich schon immer auch Milieus, die meinem eigenen Milieu oder meiner eigenen Lebensrealität oder dem, was ich sehe, zumindest nicht zu weit entfernt sind.
Sie erzählen sehr, sehr detailliert Elternschaft in ganz unterschiedlichen Facetten. Was macht das Elterndasein denn so kompliziert? Sie sind auch Mutter?
Ja. Und ich habe ja auch in meinen Kolumnen immer wieder das Thema gehabt, wobei ich eben nicht so sehr über Kinder geschrieben habe in meinen Familienkolumnen, sondern über das, was sie aus erwachsenen Menschen machen, die sich mal für cool gehalten haben oder die mal cool sein wollten. Und weil ich diese Kolumne schon seit 18 Jahren schreibe, bin ich natürlich ständig am Beobachten, was passiert da, was macht das und immer wieder am Themen finden und Themen suchen. Jetzt ist es eigentlich keine Familienkolumne mehr.
Was sagen überhaupt die Kinder dazu?
Ja, jetzt haben sie gesagt, so, jetzt ist Schluss, wir wollen darin nicht mehr vorkommen, Ende, aus. Und also, ich respektiere das.
Also kommen auch wir zurück zum Roman. Da ist es nämlich so, dass Georg und Heidi sich aufmachen. Die Tochter ist verschwunden und es gibt ein großes Problem, denn das Kind, Charlotte heißt sie, ist auch krank. Worunter leidet sie denn?
Die Lotte, die fängt als Jugendliche so ein bisschen an zu kiffen, wie das halt viele Jugendliche machen. Sie probiert so ein bisschen aus. Und bei ihr triggert das eine Grundkrankheit. In der Familie ist eine psychische Krankheit und löst eine Psychose aus. Und es ist, ich habe viel darüber gelesen in letzter Zeit und deswegen hat es mich auch zu interessieren angefangen, weil überall wird Marihuana legalisiert, in den USA, in mehreren Staaten. Und gleichzeitig hört man immer, dass es erstens viel stärker geworden sei, das, was man jetzt so kriegt, und zweitens, dass es immer öfter Psychosen auslöst bei Jugendlichen, die dann quasi nicht mehr heilbar sind, sondern nur noch behandelbar. Und so eine Psychose hat auch Charlotte.
Vater und Mutter sind also in Sorge. Sie brechen auf, zunächst nach Vietnam. Sie wissen gar nicht so genau, wo sie suchen sollen. Was macht denn diese Reise mit den beiden?
Also es ist ja so, dass sie beide nicht sehr viel in der Welt herumgekommen sind. Heidi gar nicht. Heidi hat versucht, so weit wie möglich in ihrer kleinen Welt zu bleiben, in der sie sich auskennt. Sie hat eher Angst vor allem Fremden, ist sehr schnell verunsichert. Und für sie ist das ein wahnsinnig großer Schritt, ihre eigenen Ängste, ihre eigenen Grenzen zu überwinden, weil die Sorge um das Kind einfach so groß ist, dass sie da drüber muss und dass sie mal in die Welt hinaus muss. Und am Anfang auch ganz allein, weil sie allein nach Vietnam fliegen muss und nach Ho Chi Minh City, wo sie dann irgendwann auf Georg trifft. Und das ist für sie ein großer Schritt und das ist für beide ein sehr komplizierter Weg, den sie dann auch gehen durch dieses fremde Land und dann auch noch durch Kambodscha. Und sie sind beide recht fremd in dem Land und sie sind einander fremd. Und sie haben ein Ziel in diesem Land und das ist, die Tochter zu finden. Und genau so reisen sie auch durch dieses Land mit einem gewissen Tunnelblick.
Aus dem Familiendrama wird dann eine sehr sinnstarke Reiseerzählung, in der ein Verkehrsmittel ganz zentral ist, und zwar das Moped. Das ist so etwas wie ein Symbol für den ganzen Roman. Vielleicht gehen wir zum Schluss unseres Gesprächs nochmal darauf ein. Für was steht das Moped alles?
Ja, das Moped ist so ein Leitmotiv geworden während des Schreibens. Einerseits ist es etwas, was man als erstes sieht, wenn man in Vietnam ankommt. Es gibt da 10 Millionen Einwohner und es soll ungefähr 7 Millionen Mopeds geben. Und die bilden einen Strom durch die Straßen, der quasi undurchdringlich ist. Und dieses Moped ist für die Bewohner von Vietnam und auch von Kambodscha ein wichtiges Vehikel. Erstens, sie können damit zur Arbeit fahren, sie können Sachen transportieren, Produktionsmittel, Menschen, ihre Familien. Das ist ein Vehikel, das ihnen sehr viel Freiheit verschafft. Und ich habe das als Provinzlerin geborene auch so erlebt. Ich hatte mit 16 mein erstes Moped und das hat mir so viel Freiheit verschafft und es hat mir die Möglichkeit verschafft, wegzukommen, nicht auf Busse angewiesen zu sein, nicht davon, dass meine Eltern wo abholen. Ich war frei mit diesem Moped und das fand ich eine interessante Kombination, auch eben Georg auf dem Land, die Menschen in Vietnam und Kambodscha, und das hat sich also zu einer Art Refrain entwickelt dann während des Schreibens in meinem Buch.
Also das Moped als Vehikel der Freiheit und, so viel kann ich dann doch noch verraten, Gefährt der Liebe. Das war Doris Knecht über ihren neuen Roman Weg, der im Rowohlt Berlin Verlag erschienen ist. Vielen Dank für das Gespräch.
War mir ein Vergnügen, Herr Otte. Danke.
Ähnlich wie Doris Knecht hat auch die 1981 geborene österreichische Autorin Barbara Seemann als Journalistin gearbeitet, bevor sie erste kürzere Prosaarbeiten schrieb. Jetzt hat Seemann mit Immerjahn ihren Debütroman vorgelegt, der sowohl vom Tonfall als auch vom Thema sich deutlich abhebt von den Werken ihrer Generation. Nahezu barock ist ihre Prosa, der Text ein großes Schwelgen in der Kunst vergangener Tage. Helen Roth hat den Roman gelesen.
Der steinreiche, nein, besser gesagt schon obszönreiche Kunstsammler Gotthold Immerjahn kann sich jeden nur erdenklichen materiellen Wunsch erfüllen, ohne dafür in seinem Leben je einen Finger krumm gemacht haben zu müssen. Das hatten vor ihm schon sein Ur- und Großvater erledigt. Der eine machte sein Geld in der Kriegsindustrie, der andere mit Zement. Da Geld sich ab einer gewissen Summe von selbst vermehrt, bleibt Emerjan nun nichts anderes zu tun, als dieses zu verprassen. Seine Kunstsammlung ist so erlesen, der einzige Maler, den er schätzt, aber nicht besitzt, ist Leonardo da Vinci. Seine Villa ist somit vollgestopft mit eingestaubten Kostbarkeiten. Auf einem Hügel, fern der Dörfer gelegen, erinnert sie etwas an Thomas Manns Zauberberg. Die Wienerin Zehmann skizziert eine Rückkehr ins Viertes Jäckle voller Üppigkeit und Dekadenz. Als Protagonisten dienen ihr etwa eine Ehefrau, die der eigenbrötlerische Dandy wohl einst geliebt hat, aber nunmehr kaum zu Gesicht kriegt, eine beherzte wie mürrische Haushälterin und ein lebensmüder Sohn, der nach olympischem Gold krault. Dazwischen sitzt Emerjan inmitten seiner unzähligen Ölschinken und weiß nichts mehr mit sich anzufangen. Aber damit ist jetzt Schluss. Aus dem Kunsttempel soll ein Museum werden.
In ungefähr 2 Wochen würde er hier an fremden Personen vorübergehen. Sie würden hier stehen, ganz genau wie er gerade auch. Nur hoffentlich ein bisschen gespannter. Denn er, das dachte er sich, wann immer er in der letzten Zeit durch die Säle ging, hatte sich satt gesehen.
Gar beschleicht Emerjan der Verdacht, dass er Kunst gar nicht mehr liebte. Und auch dem Leser wird recht schnell klar, Emerjan sammelt die Meisterwerke nicht um den Genuss willen. Die Kontemplation in das Reich der Bilder stellt für ihn vielmehr eine Flucht vor der realen Welt dar. Eigentlich ahnt es der Best-Ager längst. Der Fluch, der auf seiner Existenz lastet, ist das Geld.
Keine Sekunde in ihrem Leben hatten sie alle für dieses obszöne Vermögen gearbeitet. Und es war schwieriger, es zu verprassen, als diese immense Menge von Geld und Wertpapieren zu immer bedrückenderen Bergen anwachsen zu sehen. Nie schlief sein Geld, hatte schaufelförmige Hände, größer als ganze Länder, mit denen es so gut arbeitete und Tag für Tag sein ganzes Haus überschwemmte, ins Reflexionsbecken sich ergoss, die Steinwiesen überzog und den ganzen Hagebuttenberg unter sich zum Verschwinden brachte.
Gerade diese Tatzelwurmsätze, wie sie der Schriftstellerkollege Clemens J. Seetz sehr treffend benannt hat, machen neben dem Sujet das Debüt der im Burgenland geborenen Schriftstellerin so bemerkenswert. An der ein oder anderen Stelle mag dieser Thomas Mannsche Stil in all seiner Opulenz und Detailverliebtheit überfordernd wirken, doch letztlich ist es eben auch diese Sprachgewalt, mit der Zehmann die Rückkehr ins Vierte Cercle beschwört und erreicht. Ihr Protagonist Emerjan bringt alles mit sich, was den Dandy dieser Zeit ausmachte und wirkt nicht zuletzt aus diesem Grund der Gegenwart, in der der Roman spielt, eigentümlich entrückt. Da wären einerseits die Aufbruchsstimmung und die Euphorie im Hinblick auf die Eröffnung des Museums. Andererseits wird der Bohemier gleichzeitig auch von einer diffusen Zukunftsangst beherrscht, die ihn mal in Weltschmerz, mal in Lebensüberdruss stürzt. Dass diese typisch dekadenten Motive den Melancholiker fest im Griff haben, ist nicht weiter verwunderlich, wirft man mal einen Blick auf seine, euphemistisch gesprochen, eigentümliche Sozialisation. Das Geschenk des Großvaters ist hier ein treffendes Beispiel.
Benedikt Senior hatte Emerjan das Grab zu seinem 4. Geburtstag geschenkt, was seine Eltern nur bis zu seinem 6. Geburtstag vor ihm geheim zu halten gelang, an dem er vom Weggartenmäuerchen stürzte. Und der Großvater besorgt zu seiner Mutter sagte, er sei bei der Größe des Grabs außerordentlich optimistisch gewesen.
Emerjan erholte sich von dem Sturz und sucht von da an sein Grab recht regelmäßig auf, um auf ihm sitzend Ruhe zu finden. Der Umgang mit einem Grab wolle schließlich gelernt sein. Damit lässt Zehmann die dekadente Faszination von Tod ebenfalls früh in ihrem Antihelden keimen. Und auch sonst ist Emerjans Lebensgeschichte, die uns die Debütantin in Erinnerungssequenzen präsentiert, mit wenig freudvollen Momenten gespickt. Der Vater ein Frauenheld, die Mutter eine selbstverliebte Schauspielerin, die viel Wert auf ihre Garderobe, aber wenig auf ihren Sohn legt. Emerjan fristet das Klischeeleben reicher Kinder. Mit materiellen Dingen wird er überschüttet, an Liebe mangelt es. Ein Silberstreif am Horizont ist dagegen die Begegnung mit seiner Frau Katka. Sie verkörpert zu Beginn ihrer Beziehung das pralle, einfache Leben, nach dem sich der feinsinnige Ästhet sehnt. Kennengelernt hat sie Emerjan, als sie gerade für seinen Künstlerfreund Fritz Walter nackt Modell stand. Naja, da weiß man gleich, was einen erwartet. Katka kommt aus einfachen Verhältnissen und der immense Reichtum ihres neuen Gefährten ist ihr sogar peinlich. Damit ist sie die rechte Partie für einen jungen Millionär, der mit seinem Reichtum hadert. Doch das Märchen geht nicht gut aus. Spätestens mit dem Einzug in die Villa haftet ihr, so immer Jan, etwas Neureiches an. Und so sehnt er sich nach der einstigen Ursprünglichkeit seiner Frau. Damit teilt Katka das Schicksal Immerjans Bilder. Unter seinem prüfenden Blick vergeht alle Schönheit. Immer ist da ein Makel. Der tatsächliche, nahezu offensichtliche, entgeht Seemanns Protagonisten aber lange. Erst bei den Planungen zum Museum entdeckt er, Katka hat wohl schon seit geraumer Zeit eine Affäre mit Fritz Walter, seinem vielleicht einzigen Freund.
Helen Roth über Barbara Seemanns Debütroman Immerjan, der bei Hoffmann und Campe erschienen ist. Die 1979 in Bonn geborene Autorin Isabel Lehn debütierte mit dem hochgelobten Roman »Binde zwei Vögel zusammen«. Darin erzählt Lehn die Geschichte eines Journalisten, der in einem Trainingscamp für Afghanistan-Soldaten unter falschen Namen einen Job annimmt und allmählich seine Identität verliert. Nun hat Lehn nachgelegt. »Frühlingserwachen«, so der Titel ihres zweiten Romans, der das berühmte Theaterstück von Frank Wedekind aufgreift. Das Ende des 19. Jahrhunderts geschriebene satirische Drama erzählt die Geschichte mehrerer Jugendlicher im Deutschen Kaiserreich, die im Zuge ihrer Pubertät und der damit verbundenen sexuellen Neugier nicht nur mit den Problemen psychischer Instabilität, sondern auch mit der Intoleranz der Erwachsenen konfrontiert sind. Bei Isabel Lehn reichen die Wirren der Adoleszenz nun bis ins Alter der Mit- und Enddreißiger hinein. Ihre Protagonistin heißt übrigens Isabel Lehn, womit die Autorin an die Identitätsthematik ihres Debütromans anknüpft. Ein Beitrag von Tanja Lieske.
Hier gibt eine Autorin ihrer Protagonistin den eigenen Namen mit auf den Weg. Sie heißt Isabel Lehn. Auch die biografischen Eckdaten passen. Isabel ist kinderlos. Sie hat Familie im Rheinland, lebt in Leipzig und geht stramm auf die 40 zu. Die Neugier ist entfacht. Was genau hat Isabel Lehn mit Isabel Lehn zu tun? Im Genre der Autofiktion gehört das Spiel mit den Erwartungen der Leser dazu. Ein Genre, das in den letzten Jahren große Beliebtheit erreicht hat und das die ebenfalls blühende Bekenntnisliteratur ins Fiktionale weitertreibt. Den Auftakt für diesen Trend der Gegenwartsliteratur gab der norwegische Autor Karl Ove Knausgård mit seinem mehrbändigen, autobiografisch inspirierten Romanzyklus. Im Sommer heißt der zuletzt erschienene Band. Auch bei Isabel Lehn gliedern die Jahreszeiten den Text. Dreimal steht Frühling über den Kapiteln, dazwischen Sommer, Herbst und Winter. Im ersten Frühling ist die Ich-Erzählerin Isabel 36 Jahre alt.
Eine Liste der Dinge, auf die ich im Frühjahr lieber verzichten will. Meine Medikamente absetzen, ein Aufenthaltsstipendium annehmen, auf Verlagssuche gehen, mich einer Hormontherapie unterziehen.
Womit der thematische Horizont schon fast abgesteckt ist. Isabel ist eine Autorin in den Anfängen ihrer Karriere. Sie sucht einen Verlag für ihren biografisch inspirierten Roman, den sie schreibt, während wir ihn lesen. Außerdem versucht sie mit ihrem Partner vergeblich ein Kind zu bekommen, hat sich den diversen Untersuchungen und Verfahren der modernen Reproduktionsmedizin schon ausgesetzt. Und Isabel ist depressiv. Sie poolt ständig ihre Citraplex-Tabletten aus der Blisterfolie und muss darauf achten, dass ihre Katze diese nicht frisst. Das Thema der Depression, literarisch zu Ende gedacht, heißt auch, es gibt einen Therapeuten mit guten Ideen, einen Reigen wohlmeinender Freundinnen und eine Mutter, die ebenfalls Ratschläge verteilt. Es gibt sogar die Pilates-Gruppe mit jungen berufstätigen Müttern, die sich in ihrem Leben abrackern und deren scheinbarer Erfolg die junge Autorin noch weiter verzweifeln lässt. Man nehme noch das berufliche Prekariat einer jungen Intelligenzia hinzu, die sich von einer Postdoc-Stelle zur nächsten hangelt, einen Vater, der unterwegs an Krebs erkrankt, einige Ausflüge und Abstürze im Nachtleben von Leipzig. Fertig ist das Soziotop, in dem Isabel mit ihrem Lebensentwurf ringt.
Ich bin 36 und es ist so gut wie nichts geschehen. Wiederholen wir. Ich habe einen Roman geschrieben, der in der Schublade liegt, ein paar Geschichten über die Liebe, das Unterwegssein und das Verlorengehen, jede Menge verworfene Anfänge und einen längeren Text, der vielleicht mal was wird. Das ist nicht viel. Das ist eigentlich nichts. Immer noch unpubliziert stirbt das junge Talent im Alter von 35 Jahren.
Im Gegensatz zu Autoren wie Knausgård, der seinerseits in der Folge eines Marcel Proust oder eines Thomas Mann schreibt, wird hier dem eigenen Leben die Bedeutung abgesprochen. Es gibt scheinbar nichts von Tiefe, wonach man schürfen könnte, nichts von Bedeutung, was man der Leserin mitteilen wollte. Auch in seiner Struktur folgt der Text der Haptik der Oberfläche. Lehn schreibt im Präsens in kleinen, tagebuchartigen Sequenzen. Sie wechselt ihre Sujets nach Belieben. Alltagsbeobachtungen wie die Ansagen eines Versicherungsvertreters oder die Titel der Musik, die gerade im Supermarkt läuft, wechseln mit literaturphilosophischen Diskursen.
Ein Buch über das Glück muss kurz sein. Kurz und fragmentarisch. Eine zusammenhängende Erzählung über das Glück zu schaffen ist unmöglich. Wo stand das nochmal? Ach ja, Thomas Espedal.
Welcher übrigens ein Autor des öffentlichen Scheiterns ist. Jemand, der selbst von sich sagt, dass er sich nie aus dem Schatten von Karl Ove Knausgård hinausbewegt hat. Allein den vielen literarischen Anspielungen von Isabel Lehn, der Autorin, zu folgen, die ihr Metier natürlich beherrscht. Sie hat Rhetorik in Tübingen studiert und dort an der Philosophischen Fakultät promoviert, ist ein gewisser Angang. Wer nicht alle literarischen Verweise zu Hause im Bücherschrank findet, darf im Anhang nachlesen. Hier wird nichts dem Zufall überlassen, von Gustave Flaubert bis Sheila Heti irrlichtern große Namen der modernen Literatur und Essayistik durch diesen Roman. Zitiert werden Texte, die sich allesamt der einen Frage widmen. Wie konstruiert sich das moderne Ich in einer fragmentierten und sich stetig beschleunigenden Welt? Dieser Roman arbeitet viel mit Aufzählungen und mit Listen, spielt also auch mit trivialen und mit popliterarischen Verweisen. Und doch, diese Poetik einer Oberfläche bleibt pure Behauptung. An den Bruchkanten der Textinseln sitzen immer wieder Angst und Depression, die Verzweiflung wird nach oben gespült. Der Titel Frühlingserwachen, in dem Frank Wedekinds Drama zitiert wird, gibt zudem einen Hinweis darauf, dass es um mehr als um die Studie eines Einzel-Ichs gehen soll. Gemeint ist das Porträt einer Generation. Es sind die heute 30- bis 40-jährigen, akademisch gebildeten Frauen, die sich zwischen medialen, sozialen und biologischen Konstrukten bewegen. Sie müssen wählen zwischen Mutterschaft, Partnerschaft und Karriere, müssen Bestnoten erbringen in einem harschen Turbokapitalismus. All das ist mehrfach ironisch gebrochen, wird meistens geistreich und witzig erzählt. Es scheint, als wolle Isabel Lehn, die Autorin, sich doppelt absichern gegen jeglichen Verdacht der Larmoyanz. Entstanden ist ein Text, der nur eine Gefahr läuft. Egal wie hoch das Niveau ist, auf dem man jammert, so viel Wohlstandskummer kann ermüden.
Tanja Lieske über Isabel Lehns Roman Frühlingserwachen, der im S. Fischer Verlag erschienen ist. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe von SWR 2 Lesenswert Magazin. Alle Beiträge, aber auch die ganze Sendung können Sie nachhören und nachlesen. Und zwar auf unserer Homepage swr2.de in der SWR Mediathek oder der SWR 2 App. Die Musik kam heute von Mascha Kurella und ihrem Kurzalbum Day After Day. Für die Technik dieser Sendung war Doro Vossen zuständig. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.